schlagen wieder gemeinsam 1. Mose 31 auf. 1. Mose Kapitel 31 und wir lesen heute ab Vers 22. 1. Mose 31 ab Vers 22. In den Versen 1 bis 22 wird uns berichtet, wie Jakob sieht, dass Laban ihm nicht mehr wohlwollend gegenübersteht und auch nicht seine Söhne, und sich dann mit seinen Frauen bespricht und sie bereit sind, zurückzukehren nach Kanaan. Und ab Vers 22 sehen wir dann die Ausführung und da lesen wir jetzt. Am dritten Tag aber wurde Laban gemeldet, dass Jakob geflohen sei. Also er war dann, hatte sich, als Laban auf der Schafschur war, da hat er sich schnell davon gemacht und nach 3 Tagen kriegt der Laban das dann mit. Da nahm er seine Brüder mit sich und jagte ihm nach 7 Tage Reisen weit. Und er holte ihn ein auf dem Bergland von Gilead. Aber Gott kam nachts im Traum zu Laban, dem Aramäer, und sprach zu ihm: Hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Als nun Laban den Jakob einholte, hatte Jakob sein Zelt auf dem Bergland aufgeschlagen. Da schlug auch Laban mit seinen Brüdern sein Zelt auf dem Bergland von Gilead auf. Und Laban sprach zu Jakob: Was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter entführt hast, als wären sie Kriegsgefangene? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich mit Freuden begleitet, mit Gesang und mit Tamburinen und mit Lautenspiel. Du hast mich nicht einmal meine Enkel und Töchter küssen lassen, da hast du töricht gehandelt. Es stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun, aber der Gott eures Vaters hat gestern zu mir gesagt: Hüte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich redest. Und nun bist du ja gegangen, weil du dich so sehr sehntest nach dem Haus deines Vaters. Warum hast du aber meine Götter gestohlen? Da antwortete Jakob und sprach zu Laban: Ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du könntest mir deine Töchter entreißen. Was aber deine Götter betrifft, derjenige, bei dem du sie findest, soll nicht am Leben bleiben. In Gegenwart unserer Brüder sieh dir alles an, was bei mir ist, und nimm es dir. Jakob wusste nämlich nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. Da ging Laban in Jakobs Zelt und in Leas Zelt und in das Haus der beiden Mägde, fand aber nichts, und von Leas Zelt ging er in Rahels Zelt. Rahel aber hatte die Tamburin genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich drauf gesetzt, und Laban durchsuchte das ganze Zelt, fand sie aber nicht. Da sprach sie zu ihrem Vater: Mein Herr möge nicht so grimmig dreinsehen, weil ich vor dir nicht aufstehen kann, es geht mir eben nach der Weise der Frauen. Er aber suchte eifrig und fand die Teraphim nicht. Da wurde Jakob zornig und stritt mit Laban. Und Jakob antwortete und sprach zu ihm: Was habe ich verbrochen? Was habe ich gesündigt, dass du mir so hitzig nachgejagt bist? Da du nun allen meinen Hausrat durchstöbert hast, was hast du von all deinem Hausrat gefunden? Lege es hier vor meine und deine Brüder, damit sie schlichten zwischen uns. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Mutter Schafe und Ziegen wurden nie ihrer Jungen beraubt und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht, ich musste es ersetzen, du hast es von meiner Hand gefordert, ob es bei Tag sei oder bei Nacht, ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt war. Es ging mir so: Am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh vor meinen Augen. Diese 20 Jahre lang habe ich dir in deinem Haus gedient, 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Schafe, und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, der Gott Abrahams und der, den Isaak fürchtet, du hättest mich gewiss nicht leer ziehen lassen, aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht Recht gesprochen. Laban antwortete und sprach zu Jakob: Die Töchter sind meine Töchter. Und die Kinder sind meine Kinder und die Herden sind meine Herden. Und alles, was du siehst, gehört mir. Doch was kann ich heute diesen meinen Töchtern tun oder ihren Kindern, die sie geboren haben? Komm, wir wollen nun einen Bund machen, ich und du. Der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Da nahm Jakob einen Stein und stellte ihn als Denkmal auf. Und Jakob sprach zu seinen Brüdern: Sammelt Steine. Da nahmen sie Steine und errichteten einen Steinhaufen und aßen dort auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jeger Schaduta, Jakob aber nannte ihn Gal-Ed. Und Laban sprach: Dieser Steinhaufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Darum wird er Gal-Ed genannt. Und Mizpah, weil er sprach: Der Herr wache zwischen mir und dir, wenn wir einander nicht mehr sehen. Wenn du meine Töchter schlecht behandelst und wenn du zu meinen Töchtern hinzu andere Frauen nimmst und kein Mensch dazwischen tritt, siehe, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Weiter sprach Laban zu Jakob: Siehe, dieser Steinhaufen und dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Steinhaufen sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Und Gott und Jakob brachte ein Opfer dar auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen, und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Wollen wir noch zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten? O Vater, wir erheben uns zu dir, weil wir abhängig davon sind, dass du zu uns kommst und dass du dein Licht, das Licht deines Wortes in unser Leben hineinbringst, dass du unseren Geist erleuchtest, uns Verständnis gibst, dass du uns Bereitschaft gibst, auf dein Wort zu hören, dass du uns den Glauben schenkst, in rechter Weise auf dein Wort zu antworten. All diese Dinge brauchen wir von dir. O Herr, ich brauche deine Gnade, um recht über dein Wort zu reden. Darum erbarme dich über uns. Sieh deinen Sohn an und sieh deine Verheißungen, die du uns in ihm gegeben hast. Du hast gesagt, du hast uns alles gegeben, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Darum preisen wir dich, aber darum bitten wir dich auch. Nimm dein Wort und statte uns aus mit deiner Sichtweise, auch der Dinge des Lebens, der Dinge des Alltags. Komm, nimm dein Wort und hilf uns, dass wir sehen, worauf es ankommt, und dir die Ehre geben in unserem Leben und in unserer Zeit. Wir bitten dich, dass du in unserer Mitte bist und uns leitest. Wir bitten dich, dass du dir Frucht schaffst und uns zu Christus ziehst. Wir bitten dich, dass du die errettest, die verloren sind. Amen. Nun, das ist ein langes Kapitel und es gibt gewiss sehr viele Lektionen, die wir aus diesem Kapitel lernen können. Und doch war mir ein Bereich in besonderer Weise präsent, als ich dieses Kapitel las, und der auch sehr wichtig und entscheidend für uns ist. Und ich denke, wo wir sehr viele Parallelen finden und Parallelen finden für unser Leben, als auch Lektionen für unser Leben, für unseren Glauben. Und dieser Bereich betrifft dieser Bereich sehen wir, wenn wir uns wenn wir uns einfach an den Kontext erinnern, wo war Jakob hier? Und also wer war Jakob und wo war Jakob hier? Jakob war der dritte der Erzväter, der von dem Gott sagt: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also der dritte der Väter, von denen Gott sagt, er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, so nennt es der Hebräerbrief. Und dieser Jakob, dem sozusagen die Verheißung Abrahams und Isaaks galt, dieser Jakob war in der Fremdlingschaft. Er war nicht im Land der Verheißung, sondern er war in einem fremden Land. Er war in dem Land, von dem Gott zu Abraham gesagt hat: Geh aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er musste aufgrund seiner Situation fliehen, musste in dieses Land gehen, also zurück dahin, wovon der Abraham seinem Knecht gesagt hat, er darf den Isaak auf keinen Fall zurückbringen in das Land, in das Land der Väter. Hier musste der Jakob nun hin, da wo Abraham aus Glauben überzeugt war, dass seine Nachkommen nie zurückkehren sollten. Und so war Jakob hier in diesem Land der Fremdlingschaft, ein Fremdling in dem Land, aus dem der Jakob ausziehen sollte. Und diese Situation hier wird uns eben in diesen Kapiteln beschrieben. Nun, warum erwähne ich das hier? Aus dem einfachen Grund, weil auch wir Fremdlinge und Nichtbürger sind in einem fremden Land und hier nicht das Land der Verheißung ist und diese Erde nicht das Land der Verheißung ist und Gott nicht bestimmt hat, dass es uns wohlgehen soll in diesem Land, auf dieser Erde, sondern weil Gott uns eine Stadt bereitet hat, deren Baumeister er selbst ist. Wir wissen von den Erzvätern, von Abraham, Isaak, Jakob, Mose und so weiter, dass sie alle auch dieses gelobte Land, nämlich das Land Kanaan, das Gott für eine Weile bestimmt hatte, als ihre Heimat, als das Land sozusagen, das Gott ihnen zugeteilt hatte, dass sie selbst das nicht als wahre Heimat anerkannten, sondern dass sie auf den neuen Himmel und auf die neue Erde warteten, deren Baumeister Gott ist, also das Gott schaffen wird. Der Hebräerbrief macht uns sehr deutlich, dass der Glaube Abrahams weit über Kanaan hinausging, dass es der Glaube Isaaks war, der weit darüber hinausging und dass eben die Gläubigen im Alten Testament immer wieder wussten, diese Erde kann nicht das endgültige Ziel ihres Lebens sein, sondern Gott hat etwas Neues bereitet. Um das nochmal zu verstärken, sehen wir in besonderer Weise bei Pfingsten, was da die gläubigen Juden tun, als sie zum Glauben kommen. Als die gläubigen Juden zum Glauben kommen, dann sehen wir, dass sie das taten, worin der Naboth bei Ahab sich weigerte, wogegen Naboth sich weigerte, als Ahab seinen Weinberg haben wollte. Naboth, kann man sagen, war bereit dafür zu sterben, nicht das Erbe seiner Väter aufzugeben. Was machen die Gläubigen, als sie sich bekehren, als der Heilige Geist auf sie kommt? Was machen sie? Sie verkaufen ihr Hab und Gut im Land der Verheißung. Warum verkaufen sie ihr Hab und Gut im Land der Verheißung? Genau aus dem Grund, weil sie wussten, die endgültige Verheißung ist nicht das Land Kanaan. Die endgültige Verheißung ist die Stadt, deren Baumeister Gott ist, das himmlische Jerusalem. Das Zelt, das ewig nicht vergehen wird. Und darum konnten sie ihr Erbteil einfach so verkaufen und es den Armen geben. Und sie wussten, Gott hat für sie etwas Besseres bereitet. Aber dennoch ist das hier eine sehr wichtige Lektion für uns. Und wenn wir auf das Leben Jakobs hier schauen und auf die Lektionen, die er lernen musste, dann merken wir, dass auch wir hier sehr viel lernen, also dass wir hier sehr viel herausziehen können oder ja, sehr viel mitnehmen können für unser Leben in dieser Zeit als Fremdlinge und Nichtbürger. Und ich möchte diesen Vers oder diese Verse nochmal mit uns zusammen lesen in 1. Petrus 2, 11 bis 12. Schaut, wie Petrus hier die Gläubigen anspricht. Ich muss mal, bevor ich diese Verse lese, lasst uns einmal den Vers 1 aus dem ersten Kapitel lesen, denn er hatte sie ja schon so angesprochen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontien, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Und dann sagt er, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Und dann schaut, was er dann gleich weiter sagt in Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Er sagt, schaut, ihr habt eine andere Berufung. Gott hat euch wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Bewiesen, dass sie lebendig ist durch die Auferstehung Jesu Christi und sicher ist. Was ist das Ziel? Ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird. Und dann sagt er, sie werden durch Gottes Macht bewahrt zu dieser Errettung. Und er sagt, ihr werdet es empfangen. Das Endziel eures Glaubens ist die Errettung eurer Seelen. Nicht, dass sie nicht jetzt schon errettet sind, sondern dass dann Gott alles an ihnen ausgeführt hat, was er ihnen zugesagt hat. Und jetzt Kapitel 2, Vers 11 nochmal. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Also, das, was unser Leben ist, was unser Zustand in dieser Welt ist, war ungefähr der Zustand, den Jakob hatte in Haran. Die Situation Jakobs in Haran entspricht in vielfacher Hinsicht unserer Situation in dieser Zeit und in dieser Welt. Und darum ist dieses Kapitel sehr gut geeignet, uns zu helfen, gewisse Prinzipien uns wieder vor Augen zu halten und zu sagen, schaut, das hat Gott uns gegeben, diese Bericht, dieses Führen Gottes an Israel, an Jakob und später auch an Israel. Also Jakobs Leben war nicht nur eine Vorschattung für uns, sondern auch eine Vorschattung für alle seine Nachkommen, aber auch für uns, damit wir diese gewissen Dinge lernen und lernen, wie Gott sein Volk führt, wie Gott an seinen Kindern handelt. Das ist auch die Überschrift heute, die Wege des Herrn, habe ich es einfach genannt, die Wege des Herrn, wie der Herr seine Kinder führt. Und hier ist etwas sehr, sehr Entscheidendes, was wir sehen müssen. Vielleicht nochmal zusammengefasst. Gott hat uns in diese Welt als Fremdlinge hingestellt und uns nicht die Verheißung dieser Welt gegeben, sondern einer zukünftigen. Gott ermahnt uns und sagt uns, dass wir nicht hier zu Hause sein sollen, sondern dass unsere Heimat da ist, wo unsere Verheißung ist. Die Stadt, deren Baumeister Gott ist, ein unverwelkliches, unvergängliches und unbeflecktes Erbteil. Und er hat uns in eine Welt gestellt, eine Welt der Auflehnung gegen Gott. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten? Und er gibt in dieser Welt seine Kinder in die Hand von Mächtigen, also Menschen, die mächtiger sind, größer sind als seine Kinder, die Macht über seine Kinder haben. Das heißt, er liefert seine Kinder immer wieder in die Hand der Gottlosen aus, sodass die Gottlosen Macht haben, über die Gerechten zu herrschen. Und diese Situationen sind Gottes Mittel, um sein Heil und seine Erlösung und die Herrlichkeit seiner Erlösung hervorzubringen. Und diese Lektionen können wir hier aus diesem Text bei Jakob lernen. Und Jakob war jetzt schon 20 Jahre bei Laban. Und 20 Jahre im fremden Land mit so einem Erfolg, wie wir ihn beschrieben haben, machen viel aus. Bei 20 Jahren fühlt man sich schon heimisch, zu Hause. Nun, man würde sich nicht zu Hause fühlen, wenn alles daneben geht und man im Grunde genommen es elender hat, wie aus dem Land, aus dem man kommen würde. Wenn man aber in ein Land kommt, wo man Erfolg hat, wo die Herde wächst, wo die Familie wächst, wo die Wurzeln sich immer mehr ausbreiten und man im Grunde genommen es zu Wohlstand und Komfort gebracht hat und zu Reichtum und so weiter, dann ist man sehr schnell geneigt, dort zu bleiben, wo man ist und nicht mehr zurückzugehen zum Land der Verheißung. Und was macht Gott hier? Er gibt Schwierigkeiten, ganz einfach. Er gibt Schwierigkeiten, Nöte. Da ist der Neid von Laban und seinen Söhnen. Und wir wissen, dass der Neid für etwas sehr Zentrales in der ganzen Bibel steht. Denn Kain war neidisch auf Abel. Und die Ältesten und Schriftgelehrten waren neidisch auf Jesus und brachten ihn um aus Neid. Und das, was die Gottlosen uns nicht sagen, zeigt uns der Herr Jesus in Johannes 15. Und das ist etwas, was wir uns, immer wieder vor Augen halten müssen und was auch sehr schön in unserem Kapitel rauskommt, nämlich, dass die Welt uns nicht unbedingt sagen wird, was ihre Motive sind. Im Gegenteil. Sie werden uns andere Motive geben, als die, die wirklich die wahren Motive sind. Wir haben nicht die Zeit dazu, aber schaut die Reden Labans an. Was Laban für tolle Argumente hat, was ihn treibt und wie er dem Jakob seine eigenen Motive beschönigt und wie er Jakobs Motive definiert, obwohl sie gar nicht gegeben sind. Wir müssen zurückkommen, dem Herrn mehr zu vertrauen als den Menschen. Und jetzt Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Jesus sagt, die Gottlosen werden die Kinder Gottes hassen. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern weil ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Merkt ihr, Jesus kommt hier auf den wahren Grund, warum die Welt die Kinder Gottes immer hassen wird, nämlich weil sie Kinder Gottes sind, weil sie zu ihm gehören. Und das ist schon der Grund, warum sie die Kinder Gottes hassen werden. Und dann sagt Jesus, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auf das eure argwöhnisch Acht haben. Also argwöhnisch Acht haben heißt, Fehler drin zu finden, zu suchen, nach Fehlern zu suchen, sie zu verdrehen, sie zu missbrauchen, all das, was sie beim Herrn Jesus getan haben. Und schaut Vers 21, aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Jesus macht deutlich, dass die Kinder Gottes in dieser Welt immer Fremdlinge bleiben werden. Warum? Weil er selbst seinen Namen über sie ausgerufen hat. Also die Situation, in der wir hier sind bei Jakob, zeigt einfach, Laban wird neidisch auf Jakob, seine Söhne sind neidisch auf Jakob und sie fangen an, ihn nicht mehr freundlich zu grüßen. Das heißt, sie fangen an, ihm negativ gegenüber eingestellt zu sein. Genau das ist aber Gottes Mittel, um Jakob von seiner falschen Heimat zu lösen. Schwierigkeiten sind Gottes Mittel, um uns zurückzubringen zu Gottes Zielen, um uns neu zu lösen von jeder falschen Verwurzelung in dieser Zeit und in diesem Leben. Schwierigkeiten sind Gottes Mittel, nach Gottes Willen zu fragen, nach Gottes Zielen zu fragen. Und wir sehen, das ist Gottes Mittel, dass Jakob wahrscheinlich den Herrn gesucht hat, darüber nachgedacht hat. Wir wissen auf jeden Fall, Gott antwortet ihm hier, er bringt ihm erst die Schwierigkeiten, er sieht, ich bin in Not. Und das bereitet sein Herz vor für das Reden Gottes. Und Gott sagt, Jakob, geh zurück zum Land der Verheißung. Und vielleicht sollten wir auch, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Nöte kommen, wenn Bedrängnis auf das Volk Gottes kommt, genau das auch tun, nämlich dass wir neu fragen, Herr, was ist dein Ziel für mein Leben? Das dürfen wir ganz praktisch tun für die einzelne Situation, für die Herausforderung in dieser Zeit. Aber vor allem, selbst wenn wir das nicht wissen, wenn wir nicht wissen, wozu das in dem Moment auf dieser Erde gut ist, dass wir nach den wahren Zielen Ausschau halten, dass wir uns die Frage stellen, wozu gibt Gott mir diese Schwierigkeiten? Ein Punkt, einfach um nochmal deutlich zu machen, Schwierigkeiten hier auf der Erde, Anfechtungen, Anklagen, Leid, sagt Gott, wird er seine Kinder bringen, wozu? Um sein Zeugnis aufzurichten in dieser Welt. Aber vor allem, richtet er seine Kinder aus, nach den wesentlichen Dingen zu verlangen, nach den wesentlichen Dingen sich auszustrecken, wieder die Heimat im Himmel zu haben, sich sozusagen von der falschen Verwurzelung dieser Zeit zu lösen und all dem Nichtigen, in dem sie Erfüllung und Befriedigung gesucht haben, zu lösen, sodass ihre Hoffnung wieder die Verheißungen Gottes sind. Die Geschwister im Krieg in der Ukraine, sie werden herausgefordert. Die Geschwister in Myanmar in der Verfolgung werden herausgefordert. Sie werden herausgefordert, sich zu fragen, was ist meine Hoffnung, worauf lebe ich? Ich las diese Woche, ich habe vergessen, aus dem 3. Jahrhundert, glaube ich, ein Zitat von der Pest, die dort durchging, und er schrieb, dass die Pest sehr geeignet war. Also er schrieb, dass die Kinder Gottes genauso an der Pest sterben, genau diese Nöte haben wie die Weltmenschen, aber dass diese Nöte bestens für sie geeignet sind, Liebe zu üben und zu wissen, wo ihre Heimat ist. Liebe zu üben und zu wissen, wo ihre Heimat ist. Aber wollen wir weitergehen? Wir haben gesehen, Gott setzt uns in einer Welt der Ungerechtigkeit. Gott bestimmt, dass wir in dieser Welt der Ungerechtigkeit leben. Gott will, dass wir hier als Fremdlinge und Nichtbürger leben. Unser Text aber sagt sehr deutlich, Gott setzt Grenzen. Gott setzt Grenzen. Laban kam mit Sicherheit nicht in guter Absicht. Die Einschätzung seiner eigenen Familie und seiner eigenen Töchter war, dass er ihnen nichts gönnt. Und dass wenn es auf seinen Willen ankam, dann wären sie ohne alle Mittel weggegangen oder nie aus der Gefangenschaft, in dem Sinn Gefangenschaft in Anführungsstrichen, entlassen worden. Jakob flieht. Jakob sieht es als einzige Lösung zu fliehen und Laban kommt mit Leuten, mit seinen Brüdern. Es wird nicht gesagt, wie viele hier sind, aber er sagt eindeutig, dass er in der Macht war, ihnen Übel anzutun. Und die Reaktion oder das Handeln Gottes zeigt auch deutlich, dass er diese Absicht hat, denn Gott kommt in dem Traum zu Laban und sagt, hüte dich, anders zu reden mit Jakob als freundlich. Gott setzt ihm die Grenzen. Und es ist so wichtig, dass wir auch das sehen, dass Gott immer wieder die Grenzen, dass Gott für sein Volk die Grenzen setzt. Gott bestimmt das Ausmaß der Anfechtungen und Schwierigkeiten, in denen du stehst. Gott bestimmt die Drangsale, die du hast. Gott wiegt die ab. Die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass Gott nicht, wie wir es oft denken, da souverän im Himmel thront und einfach sagt, oh ja, da kann man ein paar Schwierigkeiten haben. Sondern dass Gott seinen Kindern gegenüber sagt, dass er bei jeder Bedrängnis, die er über sie bringt, selbst bedrängt ist. Er leidet mit. Er leidet mit. Er führt seine Kinder in keiner Bedrängnis, wo er nicht voller innerlicher Anteilnahme ist. Und in Liebe herabschaut, sie bewahrt, sie schützt und gleichzeitig ihnen alles gibt in der Bedrängnis. Aber er hat viel höhere Ziele, als uns frei zu halten, uns von Schwierigkeiten zu befreien. Er hat viel höhere Ziele, als uns ein komfortables und lockeres Leben in dieser Zeit zu geben, um uns Gesundheit und Kraft und Erfolg zu geben. Sein Ziel ist die Christus-Ebenbildlichkeit in seinen Kindern. Und sein Ziel ist es, sie in die Herrlichkeit zu führen, wo sie ein Erbteil erlangen, für das jedes Erbteil hier auf der Erde nichts anderes als Müll ist. Und darum dürfen wir sehen, Gott setzt die Grenzen. In dieser Geschichte wird uns gezeigt, wie hart Laban Jakob gegenüber war. Er betrog ihn, er änderte seinen Lohn. Er konfrontierte Jakob zwar mit seiner Situation, aber er war ungerecht, er war gemein. Jakob muss sagen, wenn Gott es dir erlaubt hätte, hättest du mich leer wegziehen lassen. Und wie hart er war, zeigt der Vers zeigen die Verse 38, 39 und 40. 20 Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Mutter Schaf und Ziegen wurden nie ihrer Jungen beraubt und die Widder, deine Herde, habe ich nicht gegessen. Er durfte also nicht davon essen, was er arbeitete. Was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht. Ich musste es ersetzen. Du hast es von meiner Hand gefordert, ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt war. So ging es mir, am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh vor meinen Augen. Wenn ich auf der Arbeit irgendwas kaputt mache, dann ist das das Risiko der Arbeit. Ich habe das nicht fahrlässig getan. Ja? Wenn ich auf der Dienstfahrt bin und einen Unfall habe, dann zahlt die Schule den Schaden, nicht ich. Das ist auch logisch. Es bezeugt sich unserem Gewissen, dass es so ist. Nicht so labern. Jakob musste es ersetzen. Jakob musste den Schaden ersetzen. Und wir merken die Härte und die Situation der Ungerechtigkeit, in der Laban, in der Jakob hier als Kind Gottes, als der, dem Gott gesagt hat, ich bin mit dir, hineingehen musste. Also der Gott, der zu Jakob gesagt hat, ich bin mit dir, lässt all dieses Unrecht im Leben Jakobs zu. Wozu lässt Gott es im Leben Jakobs zu? Nun, es gibt zwei Gründe, die ich denke wichtig sind. Das erste ist, um seine Verheißungen umso größer und herrlicher hervorleuchten zu lassen. Denn wenn er bei so einem Geizhals, bei so einem niederträchtigen Betrüger so reich wird, dann kann es nur an Gott liegen, der trotz dieser Gegenkräfte das getan hat, was er verheißen hat. Ein ähnliches Beispiel habt ihr dann später bei den Nachkommen Jakobs in Ägypten. Was hat der Pharao getan? Er hat gesagt, ich will das Volk vermindern und ich werde sie arbeiten lassen und ich werde am Ende ihre Kinder in den Nil schmeißen. Warum? Damit sie sich nicht vermehren. Und was passiert? Sie vermehrten sich überaus, steht da. Und immer wieder zeigt Gott, dass er dadurch die Herrlichkeit seiner Verheißung zeigt, dass er durch die Widrigkeiten hindurch das tut, was er zugesagt hat. Es kommt also nicht zufällig, sondern es kommt entgegen jeder Vernunft. Warum? Weil Gott zeigen will, dass wenn er eine Verheißung gegeben hat, keine Widrigkeit ihn aufhalten kann, das auszuführen. Im Gegenteil, es wird die Herrlichkeit seines Wortes hervorzubringen. Aber zweitens tut er das zur Heiligung seiner Kinder. Jakob, wir haben gesehen, Jakob wurde betrogen. Jakob hat betrogen. Jakob war ein Lügner. Jakob war hinterhältig. Er betrog seinen Vater. Er betrog seinen Bruder. Gott konfrontiert ihn mit seinen Lügen. Aber Gott tut es nicht, um den Jakob zu bestrafen, nicht um den Jakob Vergeltung zu geben für seine Lügen und so weiter, sondern Gott tut es, um ihn zu erlösen von diesen Sünden. Gott lässt ihn sozusagen in die Hand, Gott übergibt den Lügner der Hand eines Lügners, um ihn zu befreien, um ihm Erlösung zu geben von seinen Lügen. Und wir merken in diesem Text sehr schön, wie Jakob immer mehr gelöst wird von allen eigenen Mitteln und die Hand Gottes sieht und den Herrn preist. Jakob wiederholt immer wieder, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr der Grund ist, dass er nicht leer fortgeschickt wurde, sondern dass er mit seinen Kindern und Frauen wegziehen konnte. Ein weiterer Punkt, den wir hier vielleicht noch sehen sollen, ist, dass Gott aber Gerechtigkeit schafft. Gott schafft Gerechtigkeit. Also Gott setzt die Grenzen. Gott tut es zum Wohl seiner Kinder. Aber er ist auch der Richter und der, der Gerechtigkeit am Ende aufrichten wird. Vers 42 sehen wir das sehr deutlich, wenn nicht der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, und seht mal das Zeugnis, wenn nicht der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, der Gott Abrahams und der den Isaak fürchtete, so hättest du mich gewiss nicht leer ziehen lassen, aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht Recht gesprochen. Die Situation ist sehr dramatisch, aber die Situation ist auch etwas Besonderes. Rahel stiehlt den Teraphim. Diese Situation, dass der Teraphim gestohlen war, und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, brachte ja die Situation, dass Laban das ganze Haus von Jakob durchwühlt. Jakob hätte nie erlaubt, dass Laban einfach sein Haus durchwühlen kann. Da er aber die Anschuldigung gab, dass der Teraphim gestohlen war und Jakob beweisen wollte, dass keiner den Teraphim gestohlen hat, und hier sehen wir wieder schon die Barmherzigkeit Gottes, dass der Jakob etwas tut, was eigentlich sein Untergang hätte sein können. Also in seiner Zusage. Und der Laban durchwühlt das ganze Haus Jakobs. Warum lässt Gott das zu? Der Laban muss am Ende bestätigen, dass nichts im Hause Jakobs ist, was unrechtmäßig in diesem Haus war. Bei all dem Betrug und bei all der Lüge hat Jakob sich nichts angeeignet, was Laban ihm nachher vorhalten konnte. Seine Tochter wohl, die Rahel, hat es wohl getan, das wusste Jakob nicht. Er war auch mitverantwortlich, aber er konnte es hier nicht sehen, er konnte es nicht wissen. Und wir sehen, wie Gott das deckt. Aber wie im Grunde genommen diese weltliche Untersuchung, die Untersuchung Labans mit seinen Leuten, die Gerechtigkeit Jakobs hervorbringt, dass er nicht zum Unrecht gegriffen hat, um sich selbst zu bereichern, um Laban Dinge zu entwenden, sondern dass alles, was in seinem Hause war, außer dieser eine Teraphim, rechtmäßig sein Eigentum war. Und das muss Jakob bestätigen. Wir haben ähnliche Parallelen immer wieder. Und vor allem haben wir das bei Jesus. Jesus kam vor die weltlichen Gerichte. Jesus kam vor Pilatus. Jesus kam vor dem Sanhedrium. Jesus kam vor Herodes. Und alle mussten ihn untersuchen. Und jeder Einzelne, und sowohl beim Sanhedrium, fanden sie keine Schuld an ihm. Pilatus findet keine Schuld an ihm. Und Pilatus muss dann sagen, auch Herodes hat ihn untersucht und er findet keine Schuld an ihm. Sie konnten kein Unrecht an ihm finden und hier konnten sie ihm bei Jakob kein Unrecht nachweisen. Auch dazu nimmt Petrus Stellung, wenn er sie ermahnt, dass sie Fremdlinge und Nichtbürger sein sollen. Lass uns das auch nochmal lesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Und hier haben wir eine Situation, wo es Sklaven gibt, die sozusagen also Hausknechte sind unter Herren, die gottlos sind. Das zeigt uns der Vers 18. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Schauen wir, was er sagt. Er sagt, sie sollen sich auch den verkehrten Hausherren unterordnen. Wenn wir einen verkehrten Hausherrn gerade gesehen haben, dann war es Laban. Jakob war nicht sein Sklave, aber in gewisser Weise war er dort abhängig, denn es sagt ja, dass er so viel Macht hatte, dass er den Jakob ohne jeden Besitz hätte wegschicken können. Aber jetzt sehen wir die Interpretation von Petrus durch die Gnade Gottes. Denn das ist Gnade. Hey Jakob, du wirst 10-mal betrogen von Laban. Petrus sagt, Jakob, Gott ist dir gnädig. Jakob, Gott ist dir gnädig. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Leidest du zu Unrecht, aber du hast für Gott, vor Gott recht gehandelt, sagt er, das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott. Verändere deine Bewertung. Sag nicht, Gott ist gegen mich, sondern sag, Gott ist für mich. Gott weiß, erweist mir Gnade. Und dann führt das weiter aus und sagt, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Und jetzt Vers 21, denn dazu seid ihr berufen. Er sagt, das ist eure Berufung, Unrecht zu ertragen. Es ist eure Berufung, falsch beschuldigt zu werden. Es ist eure Berufung, zu leiden. Ja wie, ich leide doch nicht, weil ich etwas getan habe. Nein, sagt er, ihr leidet nur, weil euer Herr verkehrt ist. Euer Herr ist gemein, er ist niederträchtig, er ist ungerecht. Und du leidest. Und er sagt, hey, warte mal, Gott ist dir gnädig. Warum ist er dir gnädig? Weil er dich Christus hinterherzieht, weil er dich in die Fußstapfen deines Meisters gehen lässt, weil er dich so geehrt hat, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Er sagt, das ist deine Berufung. Und dann wird Jesus als Vorbild uns hier hingestellt. Er sagt, er hat keine Sünde getan, ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Oder Jakob war ein Betrüger. Ja, der Jakob hat gesündigt. Und wir sind es auch. Und doch, sagt er, schau doch mal auf Jesus. Wenn du leidest, dann leidest du zu Unrecht. Und du brauchst das Unrecht nicht, Recht zu machen. Also das Unrecht, das dir widerfährt, du brauchst es nicht als gerecht hinzubestellen, in dem Sinn, als würde der andere dir etwas Gutes tun oder was Recht handeln. Nein, sagt er. Aber wenn du leidest, zu Unrecht leidest, leidest du als Sünder. Wenn Christus als Christus litt, litt er vollkommen als Gerechter. Wenn es je einen Gerechten gab, dann Christus. Wenn es je einen gab, der alles Gute dieser Welt hätte empfangen müssen, dann Christus. Wenn es je einen gab, der kein Unrecht verdient hat, dann Christus. Aber schaut, er hat keine Sünde getan, ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden geworden. Und was hat er gemacht? Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern begab es dem, der gerecht richtet. Er ertrug Unrecht. Nicht nur ertrug er Unrecht, sondern er segnete, wo man ihn fluchte. Und es heißt hier, er übergab es dem, der gerecht richtet. Man kann es auch übersetzen, und ich glaube sogar, das ist die bessere Übersetzung, er übergab sich dem, der gerecht richtet. Was das heißt, warum ist das mehr? Es bedeutet, dass er nicht nur die Sache Gott übergab, Herr, du wirst gerecht richten, ich übergebe dir die Sache, sondern er sagt, Herr, ich gehöre dir, meine Sache ist deine Sache. Mein Recht steht bei dem Herrn, meinem Gott. Das ist, was er macht. Und schaut, wie entscheidend ist das, dass die Sache dem Herrn zu überlassen. Und Jakob muss im Nachhinein zurückschauen und sagen, wäre der Herr nicht für mich gewesen? Hey, wieso sagst du, der Herr ist für dich? Der hat dir so viel Unrecht zugefügt. Jakob sagt, nein, der Herr war für mich. Und wenn wir diesen Weg gehen, dem Meister nach, werden wir genau zu dem Urteil kommen, der Herr ist für mich. Und diese Schwierigkeiten, in die er uns führt, in die führt er uns, weil er für uns ist. Und hier müssen wir noch einen ganz wichtigen Punkt sehen oder noch zwei Punkte sehen. Den ersten ganz kurz. Wir bringen viel Leid über unser Leben durch die Teraphim. Durch die Teraphim. Liebe Kinder Gottes, Gott führt uns in Schwierigkeiten, Gott führt uns in Nöte, Gott führt uns so, dass wir wieder verstehen, was unser Ziel ist, wo unsere Heimat ist. Die mitgenommenen Teraphim sind unser größtes Problem. Hätte Gott die Rahel ihren Taten überlassen, wäre sie eine Tochter des Todes. Sie wäre hier gestorben, in der Konsequenz dessen, was gesagt worden ist. Was die Menschen dann machen, wissen wir nicht. Erstens. Zweitens, sie hätte dem Haus Jakobs insgesamt sehr geschadet. Und sie hat ihm Haus Jakobs geschadet, weil der Teraphim im Hause blieb. Noch viele, viele Jahre, bis Jakob wieder in Nöten kommt und dann erkennt, dass diese Götzen sein Hauptproblem sind. Und er sagt, schafft die fremden Götter aus eurer Mitte. Wir werden es sehen, viele Kapitel, also ein paar Kapitel weiter. Als er in größten Nöten ist in Sichem, da wird sein eigenes Haus von den Götzen gereinigt. Das Festhalten an den Dingen dieser Erde. Das Festhalten an der Erfüllung und an der Suche nach Erfüllung und Befriedigung in dieser Erde ist das, was uns die harten, wie soll ich sagen, die Erziehungswege Gottes zum Schaden machen und nicht zum Segen. Suche, nutze solche Gelegenheiten. Suche in Zeiten der Ungerechtigkeit Gott und überprüfe dein Herz, ob nicht Teraphim. Teraphim sind Hausgötzen. Das heißt, ob nicht Dinge in deinem Herzen sind, die du Gott immer vorziehst. Nimm sie als Mittel. Lass die Schwierigkeiten Gottes Mittel sein, dich in Gottes Licht zu bringen und dich zu Gott zu bringen und zu sagen, Herr, reinige mein Herz von all den Nebensächlichkeiten, die ich dir ständig vorziehe, damit mein Leben ganz dir gegeben ist und ich für dich lebe. Aber hier kommen wir zum letzten Punkt. Und wir stellen die Frage, warum handelt Gott so barmherzig und gnädig an Jakob? Wenn wir das Leben Jakobs anschauen, wenn wir die Familie Jakobs anschauen, wenn wir den Streit und den Neid und die Hinterhältigkeit Jakobs anschauen, wenn wir all das im Hause Jakobs sehen, was da nicht dem Willen Gottes entsprach, dann stellen wir die Frage, warum segnet Gott den Jakob? Warum segnet er ihn so, dass er sogar das Unrecht verbirgt, dass er den Schaden von ihm abwendet, den er eigentlich sogar, wie soll ich sagen, den verdienten Lohn abwendet, den verdienten Lohn für den Diebstahl der Rahel, hätte er bekommen können. Erstens, er hat die Rahel vorgezogen. Die Rahel hat etwas getan, womit sie hätte ihr Leben verwirkt hat. Gott hätte ja hier sagen können, so, jetzt hast du endlich, was du verdienst. Und Gott macht es nicht. Oh, wenn wir gerecht denken, wenn wir verstehen, wer wir sind und wer Gott ist, auch als Gotteskinder, müssen wir zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass Gott uns segnet, und segnet, und segnet, obwohl wir selbst uns immer wieder in Situationen bringen, durch unser eigenes Verhalten, durch unseren eigenen Zorn, durch unseren eigenen Neid, durch unsere eigene Ungerechtigkeit, dass jeder Schaden, jede Konsequenz gerecht wäre. Warum handelt Gott so an Jakob? Warum segnet Gott den Jakob? Warum lässt er nicht? Warum hört er nicht auf, ihn zu segnen? Weil er beschlossen hat, der Gott Jakobs zu sein. Weil er beschlossen hat, der Gott Jakobs zu sein. Und weil er beschlossen hat, die Gnade Gottes im Leben Jakobs groß zu machen. Weil er zeigen will, dass er um seines Namens willen der Gott Jakobs ist. Gott stellte sich so zu seinem Vater Isaak und so stellte er sich zu seinem Vater Abraham. Sie logen und sollten dann für den beten, den sie belogen haben? Ja. Sie betrogen und gingen reicher hervor als vorher? Ja. Hat Gott irgendwie damit das Unrecht verharmlost? Nein. Er hat gezeigt, dass es einen anderen Grund gab, sie zu segnen, ihr Gott zu sein, sie nicht zu verlassen, als ihr Leben, als ihr Handeln, als ihre Gerechtigkeit. Und schaut, das ist etwas so Entscheidendes. Wenn wir das als Gotteskinder verstehen, dann wird es unser ganzes Denken verändern. Warum? Wenn Gott uns dann segnet, schreiben wir das nicht unserer Gerechtigkeit zu. Und wenn wir dann in Schwierigkeiten sind, zweifeln wir nicht an der Liebe Gottes und an seiner Barmherzigkeit, sondern wir wissen, dass Gott an uns handelt um seines Namens willen. Gott hat gesagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Gott hat gesagt, ich werde machen, dass sie mich fürchten und in meinen Wegen wandeln. Aber dann sagt er, warum er das tun wird. Er sagt, damit ich mich freuen kann, ihnen wohlzutun. Ich will mich freuen, ihnen wohlzutun. Gott schafft eine Grundlage, auf der er sich freut, seinen Kindern wohlzutun und ihnen Gutes zu tun und dass er nicht aufhören wird, ihnen wohlzutun. Warum? Weil er sich ihrer angenommen hat. Die wahre Ursache all dessen, was Gott tut und warum er an uns handelt und warum er uns Gutes tut und sich nicht von uns abwendet, sondern beständig treu in unser Leben investiert, zeigt uns das Neue Testament. Es ist der Herr Jesus Christus. Er hat beschlossen, seine Kinder zu segnen um Jesus Christus willen, um Jesu willen, um seine Verdienste willen. Und er hat es so festgelegt, dass er den Grund für alle Segnungen in Christus gelegt hat, damit er nie einen Grund hat, uns nicht zu segnen und sich von uns abzuwenden. Seht die Barmherzigkeit Gottes, seht die Liebe Gottes. Er sagt, Christus, ich gebe dir alle, ich gebe dir alle. Meine Kinder. Und deine Gerechtigkeit wird der Grund sein, warum ich sie segne mit allen himmlischen Segnungen. Dein Lohn ist der, den ich über sie ausschütte, aufgrund deines vollkommenen Lebens. Und darum sagt Jesaja 53, dass weil er sein Leben zum Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Frucht sehen und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Gott hat seine Segnungen in Christus gegeben, ausgegossen, überreich ausgegossen. Wir haben es heute gehabt, uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Uns alles geschenkt, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. In Christus Jesus, in Christus Jesus. Und darum hört er nicht auf, uns zu segnen. Das hat zwei Bedeutungen. Es lehrt uns einmal anzubeten. Es lehrt uns einmal zu sehen, wie Gott in Christus seine Liebe so klar bewiesen hat, dass wir nie einen Grund haben, Gott Härte zur Last zu legen, wenn er uns in schwierige Situationen bringt, in dieser Zeit der Fremdlingschaft. In diesen Zeiten der Nöte, wenn er uns Ungerechtigkeit erfahren, erleiden lässt, wenn er Menschen über uns bringt, die gemein sind, die niederträchtig sind, die lügen, dass wir mit Gott nicht hadern, nicht an seine Liebe zweifeln, sondern vertrauen, dass er nur gut ist. Warum? Weil er beschlossen hat, uns Gutes zu tun, bis er uns in seine Herrlichkeit hineinführt. Ja, viel mehr noch. Dass wir unsere Augen öffnen für das Handeln Gottes und in den Schwierigkeiten Ausschau halten nach dem Gott, der die Schwierigkeiten bringt, um die Herrlichkeit seiner Gnade noch größer werden zu lassen. Das heißt, wenn Schwierigkeiten in dein Leben kommen, darfst du sagen, Herr, ich bin gespannt, wie du deine Herrlichkeit und deine Macht umso größer erweisen willst. Wie du diese Dinge löst zu deiner Ehre. Aber zu allerletzt in diesem Punkt hier, damit auch wir Gott die Ehre geben für alle Segnungen wie Jakob. Dass auch wir Gott die Ehre geben für alle Segnungen wie Jakob. Das beste Beispiel, das mir einfällt, ist Petrus. Petrus predigt und 3000 Leute bekehren sich. Petrus geht zum Tempel und da sitzt dieser Lahme. Und er sagt, ich habe nichts, ich habe kein Geld, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh umher, der Mann geht. Das ganze Volk versammelt sich um sie und bewundert sie für das, was sie getan haben. Und schaut, was Petrus sagt. Und es ist sehr, sehr erstaunlich, was er da sagt. Oder oft für uns so fern, aber sollte uns ganz, ganz nahe sein, Vers 12, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk und sagte, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber, oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Er sagt, schaut, wir waren das Werkzeug dieses Wunders hier. Aber er sagt, warum schaut ihr auf uns? Vers 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ist das deine Antwort, wenn Gott dich segnet? Wenn Gott dich segnet, Denk an den Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und frage nach dem Grund all seiner Segnungen. Und der Grund all seiner Segnungen ist, er hat seinen Sohn Jesus Christus verherrlicht. Christus hat überwunden. Christus ist gestorben. Christus ist auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes und jedes Handeln Gottes, jeder Segen im Leben seiner Kinder ist sein Verdienst und ist der Beweis dafür, dass sein Werk ein vollkommenes Werk ist und seine Gerechtigkeit eine vollkommene Gerechtigkeit und seine Erhöhung eine sichere Erhöhung und dass Gott damit alles erfüllen wird, was er zugesagt hat, nämlich dass er dich in seine Heimat führt, wie er es zugesagt hat. Also, warum handelt Gott so, dass wir alle Ehre Jesus geben? Amen. Lass uns stille werden zum Gebet. Nun, lieber Vater, sind wir davon abhängig, dass du auch im Alltag, wenn du uns in die Situationen bringst, in die Schwierigkeiten, dass du uns an dein Wort erinnerst und an deine Verheißungen, dass du uns Glauben schenkst und unsere Augen auf dich richtest, dass wir deine Hand sehen und dich preisen. Darum bitten wir dich, zieh uns dir nach, löse uns von dieser Erde und von jeder Erfüllung, Suche in dieser Erde oder auf dieser Erde und festige unseren Blick auf die Hoffnung der Herrlichkeit, zu der du uns berufen hast. Lass uns mit Freuden Fremdlinge und Nichtbürger sein. Gib uns die Bereitschaft, Unrecht zu ertragen, in einer Welt der Ungerechtigkeit dich zu preisen. Und segne uns, dass wir Jesus sehen und deine Zeugen sind, auf dieser Erde für unsere Mitmenschen und für die, die verloren sind. Wir bitten dich dieses um Jesu Willen. Amen. Ach so, der Philipp möchte, also mal noch ein bisschen Geduld, der Philipp kommt einmal nach vorne und möchte noch was sagen.